Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Wenn ich höre, dass Menschen, die noch nie ein HIFA-Training gemacht haben, die noch nie sich in Krisen- oder Kriegssituationen befunden haben, zum Beispiel beim Ukraine-Krieg einfach auf eigenständig losgezogen sind und geglaubt haben, sie können jetzt als Kriegsreporter berichten, dann wird mir schlecht, weil ich mir einfach denke, also es ist im Endeffekt auch nur ein Job, den wir machen. Und man sollte mit Anfang 20 nicht sein Leben riskieren, nur um irgendwie so einem heroischen Stereotyp zu entsprechen.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, sollten junge Journos in Krisengebiete fahren und glorifizieren wir das zu sehr?
Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert von der Hamburg Media School. Wir haben es schon oft gesagt und wir können es glücklicherweise auch weiterhin tun. Der berufsbegleitende Master Digitaler Journalismus an der HMS kann dich in deiner Karriere wirklich weiterbringen. Vor allem, weil er es schafft, Journalismus modern zu denken und dabei stets aktuell bleibt, was in der schnelllebigen Welt des digitalen Journalismus wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Außerdem ist er extrem praxisnah und die Inhalte können direkt im Berufsalltag angewendet und ausprobiert werden. Und meiner Meinung nach vielleicht der größte Vorteil, er bringt dir auch direkt ein großes Netzwerk mit, von dem du als studierende Person profitierst und das auch einfach weiterentwickeln kannst in deiner Karriere. In dem Master kannst du zwischen zwei Vertiefungen wählen. Zum einen gibt es die redaktionelle Produktion, die vor allem für VolontärInnen und NachwuchsjournalistInnen geeignet ist. Und es gibt das redaktionelle Management für erfahrenere JournalistInnen mit Fokus auf Management und Führungskompetenz. Also, egal auf welcher Stufe du gerade in deiner Karriere bist, dieser Master bringt dich auf jeden Fall weiter. Der nächste Start ist im Oktober 2024 und deswegen ist auch jetzt gerade der beste Zeitpunkt für dich, um dich über die Studieninhalte, den Bewerbungsprozess und die Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren. Das alles kannst du tun unter www.hamburgmediaschool.com/dj. Dort gibt es auch alle Infos zu den regelmäßig stattfindenden digitalen Infoterminen, die dir schon vorab einen Einblick in den Studiengang geben. Und all diese Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes zum Nachlesen. Luca.
Hallo.
Wie ist es schon wieder April geworden?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe tatsächlich auch gedacht, welche Folge ist das in diesem Jahr? Die vierte, ne? Muss ja. Muss.
Das ist jetzt die vierte Folge. Und genau deswegen dachte ich auch, weißt du, Staffel 4.
Staffel 4, Folge 4.
Wir sind jetzt alte Leute, wir reden jetzt als Opener über das Wetter. Mir ist aber auch tatsächlich dieses Mal kein besserer eingefallen. Das Wetter macht mich momentan komplett fertig. Also ich sitze da mit Heuschnupfen. Draußen gibt es innerhalb von 10 Minuten 5 verschiedene Wetterlagen. Ich weiß nicht so richtig, wo mir gerade der Kopf steht, um ehrlich zu sein.
Ich sage dir, ne? Also für die ganzen Pflanzen ist das ja die Hölle.
Ja, okay. So. Ihr Lieben, die uns gerade zuhören, ihr seid im richtigen Podcast. Ihr seid hier bei Druckausgleich und ihr seid auch nicht hier bei dem pflanzlichen Druckausgleich oder sonstigen, sondern nein.
Pflanzen pflücken Blumen. Der Podcast mit Blanka-Trin Weiß und Blukas Schmidt.
Das ist der Grund, weshalb wir noch einen Kaffee hätten davor trinken sollen oder irgendwie Mental Health Spaziergang. Na, egal. Wir sind jetzt hier drin. Das ist jetzt unser Opening. Wir stehen es jetzt einfach durch. Das Opening diesmal hat auch absolut nichts mit dem Inhalt zu tun.
Es hat nichts mit der Folge zu tun, ja, das stimmt. Wie wollen wir es denn machen? Also ich hab Worte für den Einstieg, aber ich würde es trotzdem erstmal dir überlassen und dann gucke ich mal, wohin die Reise geht und dann übernehme ich einfach ab einem gewissen Punkt. Also ja, wie du magst.
Ich kann was passend zu unserem
okay.
Opener ist. Diese Folge ist die Idee, und das darf ich so formulieren, das ist abgesprochen, diese Folge ist die Idee von Julia. Julia ist eine Praktikantin, die momentan bei mir in der Abteilung ist. Und mit ihr habe ich mich über ihre Sorgen, Probleme, Nöte und generell einfach, was gerade so im Studium abgeht bei ihr, unterhalten. Und vor allem aber auch über ihren Berufswunsch. Und der hat mich ganz schön schockiert. Wir haben es am Anfang der Folge schon gehört. Julia möchte nämlich Kriegsreporterin werden. Und das von einer 20-Jährigen zu hören, hätte ich jetzt tatsächlich an der Stelle erstmal nicht so gedacht. Und genau deswegen bin ich mit dieser Information brühwarm, wie gesagt, nach Absprache, aber zu dir gerannt.
Ja, ich finde das tatsächlich ein sehr spannendes Thema, über das ich mir auch schon oft auch aus beruflichen Gründen Gedanken gemacht habe. Nicht, weil ich bisher große Interessen daran hatte, Kriegsjournalist zu werden, also es könnte tatsächlich sein, dass ich bald in ein Kriegsgebiet reisen werde, aber auch da hat es dann peripher was, es hat eigentlich schon was mit dem Krieg zu tun, also auch da wird das Thema für mich interessanter, aber es war bisher immer Thema, weil man sich die Frage gestellt hat, soll man Thema XY von Autor XY irgendwie als Produktionsfirma beispielsweise an sich nehmen, was irgendwie mit einer krassen Gefahr verbunden war oder vielleicht erstmal vermeintlich auch mit einer krassen Gefahr verbunden war und Autorin, Autor selber war einfach noch sehr, sehr jung, ne? Und da kam dann immer diese Frage auf, ja, wie ist es denn dann um die Sicherheit von diesen jungen KollegInnen bestellt? Kann jemand, der Anfang 20 ist, das irgendwie hinkriegen oder muss diese Person schon irgendwie Jahre im Business sein? Irgendwann muss man ja auch mal anfangen. Sollten sie das? Sollte man sie da unterstützen? Ne? Weil es natürlich Berichterstattung braucht, auch aus Krisengebieten, auch aus Kriegsgebieten. Oder glorifizieren wir das alles zu sehr und pushen Leute da regelrecht hin? Ich habe mit Samuel Hede gesprochen. Samuel ist Journalist, Filmemacher, Reporter. Ich kenne ihn jetzt schon sehr, sehr lange und ich habe Samuel kennengelernt, weil er auch mit Anfang, Mitte 20, als sein Erstlingswerk sozusagen eine Reportage auf eigene Faust gemacht hat, in Afghanistan. Und ich habe Samuel gefragt, was er denn von dieser ganzen Thematik junge Leute in so krisengeprägte Gebiete, was er davon denkt.
Also ich denke, dass gerade junge Journos dazu tendieren, sich in gefährliche Gebiete zu wagen, weil sie am Anfang ihrer Karriere stehen, sich dadurch profilieren möchten, um gesehen zu werden, um sich abzuheben von der Masse. Gerade wenn man noch keinen Fuß in irgendeiner Redaktion hat, was machst du, um wahrgenommen zu werden? Du reist los und bringst eine Story, die so krass ist, dass Redaktionen sie annehmen müssen und gar keine andere Wahl haben, als sie zu senden. Und ja, deswegen denke ich, zieht es da viele los. Und gerade bei jungen Leuten ist die Risikobereitschaft einfach viel höher, weil sie haben keine Kinder, sie haben keine Familie, viel weniger Verantwortung im Leben. Vielleicht auch kein so ausgeprägtes Gefühl von Sicherheit. Man ist einfach ein bisschen draufgängischerer unterwegs. Und auch ich bin mit 24 alleine nach Afghanistan, ohne professionell ausgearbeitetes Sicherheitskonzept, was viele als naiv bezeichnen würden. Für mich war das ja auch mit einem gewissen Abenteuer verbunden, wenn ich ehrlich bin. Es gab da niemanden, der mich gemonitort hat. Es gab da niemanden, der irgendwie jeden Tag gefragt hat, wo ich bin. Aber es gab schon eine Risikobewertung in dem Sinne, dass ich wusste, was geht und was nicht geht. Und wenn es in Afghanistan so etwas wie eine touristische Gegend gibt, dann war es der Wachenkorridor, in den ich gereist bin, weil die Taliban dort nicht vertreten waren und auch noch nie ein Interesse bis zu diesem Datum an diesem Gebiet hatten.
War Samuel mutig und karrierevisiert oder war es vielleicht leichtsinnig? Was ist so dein Eindruck, wenn du diese Erinnerung sozusagen von ihm hörst an seine erste große Recherche?
Ja. Genau, im ersten Moment könnte man natürlich sagen, Samuel war leichtsinnig, weil das ist vielleicht ja auch das, auf was wir hinaus wollen. Man muss aber bei ihm tatsächlich sagen, nee. Samuel war da schon sehr gut drauf vorbereitet und Samuel hat zwar vorher noch keinen Film gedreht, er war aber schon ganz oft in sehr schwierigen Situationen im Ausland, war schon immer ein krasser Abenteuertyp, so, das hat er mir auch erzählt und er hat sich da schon sehr gut drauf vorbereitet. Also er konnte das schon durchaus machen als sein Karriereeinstieg und bei ihm hat es auch super gut funktioniert, ne? Das lief irgendwie bei Steuerung F, beim Weltspiegel, im ARD Mittagsmagazin und. Also das war ein krasser, cooler Einstieg. Das Ding ist, ich glaube, das kann nicht jeder machen oder jede, du kannst bei solchen Sachen auch einfach draufgehen. Don't do it. So, wenn du da nicht Erfahrung hast. Bei Samuel, wie gesagt, da war das alles vorhanden und danach ging es bei ihm dann auch richtig gut los und ich glaube, Samuel hat heute auch wirklich seinen Traumjob gefunden. Also er reist einfach um die Welt. Er hat diese Töne gerade aus Goa geschickt in Indien. Okay. Und dreht Dokus und Reportagen. Also bei ihm hat das quasi super gut funktioniert. Und genau das ist aber vielleicht direkt auch ein Problem.
Sollte man jetzt aber jungen Menschen per se verbieten, in solche Gebiete zu reisen? Ich denke, dass wenn man ein aufrichtiges journalistisches Interesse hat, vielleicht vorher auch ein Krisentraining durchlaufen hat und sich Gedanken über Sicherheitsfragen gemacht hat, dann sollte man auch die Chance bekommen, für sowas beauftragt zu werden. Das Problem ist aber, zu 99% wird das nicht passieren, wenn man nicht schon vorher sich unter Beweis gestellt hat. Und da sind wir wieder bei Punkt 1, dem Wunsch nach Anerkennung und dem Wunsch danach, gesehen zu werden. Man bekommt nicht einfach so das Vertrauen, in irgendwelche Krisengebiete zu reisen. Man muss da als freier Jono erstmal alleine losziehen. Und das wird dann ohne stark ausgearbeitetes Sicherheitskonzept passieren. Und da sind wir wieder bei dem Systemproblem, das wir im Journalismus haben, dass das aktuelle System, wie Journalismus funktioniert, einem schon fast dazu zwingt, als Freien erstmal alleine in solche Länder zu ziehen, wenn man sich für Krisenjournalismus interessiert und solche Geschichten machen möchte. Das ist doch das Problem. Und da habe ich auch keine Patentlösung zu, aber ich denke allgemein, dass wir weniger die Leute abfeiern sollten, die sowas machen, und uns mehr auf die Inhalte konzentrieren sollten, über die sie berichten. Ich feiere euch jedenfalls, und das darf ich mal sagen, für euren Podcast. Es ist für mich immer so ein bisschen wie eine Therapiesitzung, ja, eure Probleme zu hören, mit denen ihr zu kämpfen habt, weil ich mich da sehr drin sehe, und wollte einfach mal sagen, geile Arbeit an dieser Stelle. Ich bin raus, liebe Grüße.
Ja, das hätte ich natürlich jetzt auch rausschneiden können, aber ich fand es
irgendwie süß. Ich finde es auch schön, wenn du es drin lässt. Ich musste nur auch gerade sehr lachen, weil ich feiere euch sehr für eure Arbeit, Zitat von Samuel, während wir hier irgendwie bequem am Schreibtisch sitzen und hier den Podcast aufnehmen mit, keine Ahnung, all den Umständen, die wir haben wollen. Wir können uns eine Decke über den Schoß legen, wir können uns nette Getränke daneben stellen. Wir können auch im Zeitstress sein und beides nicht machen und uns über die Technik abfacken, aber am Ende des Tages sind wir halt einfach in einer maximal bequemen Situation. Im Gegensatz zu Samuel so manchmal.
Aber das ist ja auch das, was er sagt, ne? Wir müssen uns mehr auf die Inhalte konzentrieren, die Leute dort machen. In Krisenregionen, in Kriegsgebieten. Weil die sind, also A, sind die vielleicht manchmal gar nicht so gut, ne? Und vielleicht ist das Ganze quasi, also man geht schnell her und denkt sich so, boah, krass, das sind die Coolen, das sind die Engagierten, die sind mutig, die sind gute Journalisten.
Ja, dieser Stereotyp, dieses Klischee des mutigen Reporters oder der mutigen Reporterin, die sich in Krisengebiete begeben, unerschrocken, mit schutzsicherer Weste, quasi eine 10-Personen-Mannschaft, alles in einem Menschen sozusagen konzentriert. Und die seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie die Berichterstattung rocken. Also
kann man auch einfach nach Sachsen gehen.
Also jetzt mal ohne Spaß, in die Richtung will ich, weil dann konntest du auch einfach während der Pandemie rausgehen und tagesaktuelle Berichterstattung machen. Das war genauso krass. In Anführungszeichen ist gefährlicher Journalismus ist nicht mehr nur in den Krisengebieten. Und spätestens halt mit Belarus und auch dem Ukraine-Krieg haben sich diese militärischen Konflikte und Kriegszonen natürlich massiv auf den europäischen Boden bewegt. Also wir brauchen halt auch nicht mehr so zu tun, als müssen wir dafür irgendwo hinreisen, sondern es ist halt auch schon hier vor Ort. Und es wird sehr, sehr häufig nicht ganz ernst genommen, um ehrlich zu sein.
Das auf jeden Fall auch. Aber ich finde, das ist ein bisschen der falsche Ansatz, weil ich finde, ich will auch gar nicht überhaupt Leuten das Gefühl vermitteln, dass sie auch einfach auf Corona-Demos gehen können, um krass zu sein. So nach dem Motto, ne? Oder, ja, geh nach Sachsen und mach dort dein Erstlingswerk bei irgendeiner Nazi-Demo, dann bist du krass. So, nein, das hat nichts damit zu tun, ob du ein guter Journalist, eine gute Journalistin bist oder nicht. Und du kannst halt auch, und das ist die Frage, sollte man als junge Journalistin, als junger Journalist nicht lieber erstmal coole Geschichten machen, in einem sicheren Space, bei einem vermeintlichen Boring-Thema, aber dafür geile Inhalte, bevor du dich wie Samuel, wie gesagt, der konnte das machen, den Esel kaufst und durch Afghanistan reitest, so.
Als wir auf das Thema gekommen sind, haben wir uns natürlich gefragt, okay, jetzt mal abgesehen von Samuel, wer löst denn noch bei uns diese, ich sage es auch mal, berufliche Anerkennung aus? Also wen gucken wir denn noch an und sagen, wow, krass, dass du das gerade machst? Und da ist uns ein Name direkt uns beiden eingefallen, und das ist der Name Stella Männer. Stella ist
aktuell freie Korrespondentin bzw. freie Auslandsjournalistin im Libanon. Das inzwischen seit 3 Jahren. Sie hat zuvor an der Deutschen Journalismusschule in München gelernt und hat sich dann nach einem Fellowship entschieden, nachdem sie einmal zuvor in den Libanon gereist war und dort für längere Zeit war, dass das tatsächlich ihre nächste berufliche Station wird. Und das Ganze ist ein bisschen weniger aufregend, vielleicht der Hergang, als bei deiner nächsten Recherche oder deiner potenziell nächsten Recherche, Luca. Aber mindestens genauso nachvollziehbar, was sie dazu gebracht hat, jetzt tatsächlich zumindest für die nächste Zeit im Libanon zu sein und dort zu arbeiten.
Darf ich mich auf so einen kleinen Realitätscheck freuen?
Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Mach dir gute Notizen. Wie bist du dann letztlich in diese Position gekommen, in der du gerade bist?
Bei mir persönlich war es so, dass ich gemerkt habe irgendwann, okay, ich fühle mich irgendwie mit der Position, wo ich gerade bin, irgendwie nach 1 oder 1,5 Jahren Berufseinstieg nicht so wohl. Irgendwie, also es ist alles gut, aber es passt irgendwie noch nicht ganz zu mir. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, immer wenn ich in meinem Leben in so einer Position war, wo habe ich mich eigentlich am wohlsten gefühlt oder wie habe ich mich gefunden eigentlich im Leben, und das war immer im Ausland. Und also ich habe auch schon vorher viel im Ausland gelebt, und dann habe ich mich damals umgeschaut nach Möglichkeiten als Journalistin ins Ausland zu gehen und habe vom IJP das Middle East Fellowship gemacht, und das war für mich dann der Punkt letztendlich, der total ausschlaggebend und wichtig für meine Karriere war. Mit dem Stipendium war ich 3 Monate hier im Libanon, und in der Zeit hat es wie so Klick gemacht und ich war so krass, wow, ja, das ist genau das, das ist meins. So, und ja, ohne dass ich vorher so, also gewusst habe, was mir fehlt oder dass mir was gefehlt hat. Als ich es dann gespürt habe und hier war, habe ich so gemerkt, nee, das ist es, das ist, was gefehlt hat.
Genau, das wollte ich jetzt dich auch gerade fragen. Was ist denn dann jetzt der größte Unterschied? Ist es das Land, die Sprache? Ist es vielleicht auch die, ich sage jetzt mal, handwerkliche Herausforderung, weil du natürlich vor Ort ganz anders arbeitest, als wenn du bei Zeit Online in Berlin sitzt? Was ist so für dich der, vielleicht, oder hast du eine These, was die Punkte sein könnten, die dann sofort dir gezeigt haben, ja, das mache ich ab jetzt?
Es gibt super viele Dinge, die gerade meine Position als freie Korrespondentin zu einem tollen Traumjob machen. Das eine, was es für mich ist, ist, in einem anderen Land zu leben, wirklich tief einzutauchen. Man versteht politische Kontexte und Zusammenhänge einfach viel, viel besser, wenn man in einem Land lebt und vor Ort lebt, die Kultur mitbekommt und natürlich hier auch, ich lebe in einem Krisenland, die ganzen Krisen mitbekommt. Also natürlich bekomme ich die nicht so stark mit wie LibanesInnen, weil ich immer noch privilegiert bin und jederzeit sagen kann, so, es ist mir zu viel, ich hau ab. Aber ich bekomme die ganzen Stromausfälle mit, ich bekomme Wasserausfälle mit. Ich bekomme jetzt diese ganze Kriegssituation mit, die ständige Angst davor, dass was ausbricht, dieser Strom, unter dem man steht. Und es hilft einfach zu verstehen, wie das ein Land und eine Bevölkerung prägt, und das ja über Jahrzehnte. Das heißt, ich bin in einer Position, in der ich jeden Tag lerne, und ich empfinde das als so krasses Geschenk. Und ich bin ja nicht nur im Libanon, ich reise auch in andere Länder wie in den Irak oder in Ägypten, und ja, einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen jeden Tag, die Geschichte oder also wichtige politische Ereignisse hautnah miterlebt haben und selber auch hautnah an diesen großen politischen Geschehnissen dran zu sein, das finde ich ist einfach das Schönste gerade an meinem Job, und das unterscheidet es wahrscheinlich auch von, oder ihn, mein Job, von ganz vielen Jobs, wenn man halt in Deutschland irgendwo in der Redaktion in einem Büro sitzt,
ja,
wo man nicht rauskommt.
Ich war gerade nochmal parallel auf ihrer Webseite, damit man das nochmal gehört hat. Ne? Also sie hat ja hier so Sachen gemacht wie, ne, tödliches Erbe, unterwegs im Minenfeld, oder auch UN-SoldatInnen zwischen den Fronten, oder auch Fluter, also für Fluter, wer baut Beirut wieder auf, ne? Oder Menschen schmuggeln nach Belarus und solche Sachen. Also das sind ja wirklich, wirklich harte Themen teils mit dabei. Und ich finde es schon interessant, dass sie auch sagt, dieses live dabei sein, und so habe ich sie ja auch verstanden, bei so aktuell krass politischen Entwicklungen, ne? Also das, was halt bei in Deutschland, da ist gerade auch so aktuelle politische Berichterstattung ja viel zu trotzdem so theoretisch. Es ja. wird XY beschlossen.
Bricht irgendwas die Ampel dieses Mal auseinander?
Genau.
Teil 375.
Und ich glaube, das ist auch schon total spannend, ne, wenn man da wirklich tief, tief, tief drin ist in diesem Kreis, weil dann musst du halt einfach krasse Connections haben und so. Und ich glaube, das ist ein sehr kleinen Teil von JournalistInnen vergönnt, das so tief drin zu stecken, und braucht ja auch Jahre an Arbeit, um dahin zu kommen. Und das kriegt man da ja aber halt, ne, weil man ja auch gar nicht so krass tief drin sein muss, weil man Dinge auch einfach sieht, Ergebnisse sieht. Krieg im Krieg und in Krisen passieren Dinge schnell und nicht über Jahre hinweg ganz langsam so, ne? Und ich verstehe total, dass das auf jeden Fall einen Reiz hat, in diesem Bereich zu arbeiten, ne?
Ja, genau, also einfach zu sehen, wie sich ein Land entwickelt. Aber was du auch nur sehen kannst, wenn du eine ganze Weile vielleicht da bist und eben nicht einmalig schnell mal vorbeischaust. Klingt jetzt erstmal wirklich traumhaft, wenn du das zusammenfasst. Also natürlich ist es ein Krisenland, aber erstmal ist viel dabei. Spannung ist eine neue Kultur. Du kannst dich handwerklich genau dort festsetzen, wo es dir auch Freude bereitet. Wenn du dir dieses Gesamtbild einmal anguckst, wo siehst du da gerade für dich, aber vielleicht auch für KollegInnen, die ähnlich arbeiten, denn die größte Herausforderung, sind es dann die Stromausfälle und das tägliche Leben im Libanon, oder ist das, ich weiß nicht, beispielsweise die Auftragslage?
Also es ist natürlich wie immer im Leben, ne? Alles kommt mit einem großen Preis oder kommt mit einem Preis, und natürlich gibt es auch einen Preis, den ich zahle. Einerseits ist es natürlich, wenn wir auf das Berufliche gucken, dass natürlich ich wie alle Freie das Problem habe, dass man einfach ein regelmäßiges Einkommen generieren muss. Und ich natürlich auch immer gucke, wie stelle ich mich auf, lohnen sich Reisen, gerade wenn es darum geht, in andere Nachbarländer zu reisen. Ja. Den Preis, den ich zahle, sehe ich tatsächlich eher im Privaten, und das gehört ja auch dazu. Ich fühle mich total wohl hier. Aber es ist natürlich ein Zuhause auf Zeit, was ich mir hier aufgebaut habe. Und irgendwann werde ich den Libanon wieder verlassen und dann auch meine Freunde hier zurücklassen. Und ich glaube, gerade so in den Endzwanzigern, in denen ich mich jetzt befinde, passiert ja bei vielen Menschen traditionell auch viel. Also viele ziehen in eine bestimmte Stadt, aus der sie dann nicht mehr wegziehen, heiraten vielleicht, bauen ein Haus, kriegen Kinder, um jetzt mal so in Stereotypen zu bleiben. Da habe ich mich mit meinem Weg natürlich für was ganz anderes entschieden. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass mich diese Jahre hier sehr verändert haben und auch weiterhin verändern, und dass das teilweise Erfahrungen sind, die viele Menschen in Deutschland auch nicht nachvollziehen können. Also man stellt sich das irgendwie so easy peasy vor. Ja, aber es ist nicht easy peasy. Und ich glaube, ein Vorsatz, den ich mir auch ganz klar genommen habe, als ich hierher gegangen bin, ich möchte nicht verrückt werden. Also das klingt total bescheuert, aber wenn ich mir manchmal Menschen angucke, KollegInnen, die schon sehr, sehr lange in der Region sind, die sehr, sehr viele Kriege und Krisen mitgemacht haben, dann merkt man, dass diese Kriege sie verändert haben und dass man total abstumpft, was Kriege angeht. Und als ich hier frisch hingegangen bin, habe ich das gesehen und ich habe mir gedacht, das möchte ich nicht, dass mir das irgendwann passiert. Also natürlich ist es normal, dass man sich wie so eine Art Schutzanzug irgendwann anzieht und abstumpft. Aber ich habe für mich festgestellt, ich möchte nie zu jemandem werden, der da sitzt und sagt, oh, jetzt sitze ich hier schon seit einer Woche und der Krieg ist immer noch nicht im Libanon. Oh, mir ist so langweilig.
Wow, okay.
Ich möchte immer noch so weit verbunden sein mit den Menschen im Land, dass ich verstehe, dass das nichts Geiles ist und dass ich da nicht drauf warte. Und das Zweite ist die mentale Belastung, die man selber macht und mit der man auch alleine ist. Also ich habe das vorhin mal ein bisschen angesprochen mit diesem, was unterscheidet, also der Preis, den man zahlt, und was unterscheidet einen dann eigentlich in Deutschland. Diese, gerade die Zeit Oktober bis Dezember, die war unfassbar anstrengend für mich. Und ich kam Weihnachten nach Hause und war total froh, eine längere Weihnachtspause zu machen. Und dann kommst du zurück in ein Land, wo natürlich Menschen den Krieg verfolgen, aber sie sind persönlich nicht betroffen. Und sie haben jederzeit das Privileg, einfach zu sagen, dieser Krieg betrifft mich nicht, der ist mir total egal. Und dann merkt man auf einmal, natürlich gibt es Freundinnen, die sich hinsetzen und mit dir drüber reden und alle finden es irgendwie spannend, was man macht. Aber diese mentale Belastung, mit der ist man alleine. In dem Sinne, dass das einfach niemand richtig nachvollziehen kann. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen. Und ich glaube, das ist was, was mir zum Beispiel vorher nicht so klar war, dass das viele zu Hause nicht mehr nachvollziehen werden.
Auch da muss ich noch mal kurz stoppen und auch sagen, und ich habe gerade selber wieder den Impuls in mir und denke mir so, boah, Stella, Alter, du bist so krass. Also und die, also,
das darf
also,
man auch ja mal sagen. Also darf, genau, sollte, genau. Und sollte man auch sagen, Stella, du bist krass, dass du das kannst.
Genau. Genau. Und trotzdem würde ich aber weiterhin betonen, in der inhaltlich-journalistischen Arbeit ist das nicht krasser und cooler als eine Dokumentation über irgendein wichtiges gesellschaftliches Thema in Deutschland zu machen. Da möchte ich weiterhin dran festhalten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht trotzdem sage, wow, Respekt vor dieser Leistung. Aber ich möchte diesen selben Respekt und diese selbe Leistung haben vor jemandem, der ein krass schwierig recherchiertes Thema hier in Deutschland macht, was vielleicht auf dem Papier ein bisschen langweiliger klingt, weil ich möchte das nicht mehr glorifizieren. Weil ja, es geht um den Inhalt und nicht um die Situation.
Ich möchte trotzdem, bevor ich nochmal so trotzdem so 5%, 10% mehr Respekt habe oder was ich eher bewundere, ist einfach diese MacGyver-Mentalität sozusagen. Weil du hast halt einfach, du musst vielleicht für das eine oder andere, musst du technisch andere Lösungen finden. Wir alle waren vielleicht schon mal in einem etwas ungeplanteren Urlaub in einem Land, was ja nicht infrastrukturell so gut aufgestellt war. Und da halt auch die Energie zu haben, immer wieder da MacGyver-mäßig ranzugehen und zu sagen, ich kriege jetzt schon irgendwie Strom und ich kriege jetzt schon irgendwie noch meinen Transport nach X, Y und Z. Ich finde das trotzdem schon noch mal ein bisschen krass. Aber ja, es muss einfach, es darf kein zu krasses, es darf einfach kein zu deutliches Gefälle geben in dieser Wahrnehmung.
Ja, oder genau. Oder bei der Auswahl der Kriterien, warum etwas cool ist. Da komme ich wieder zum Anfang zurück. Der Inhalt ist entscheidend. Nicht das, nicht die Person, nicht die Situation, nicht das Außenrum. Cooler Inhalt hat Respekt verdient. So. Stella, du bist trotzdem krass. Das ist sehr klar.
Und dass ich da eher mit KollegInnen hier vor Ort drüber reden kann, die genau wissen, was ich durchmache, weil sie es auch durchmachen.
Ja, total wichtig, dass du es auch nochmal erwähnst. Was hat es auch so vielleicht mit dir gemacht die letzten Jahre?
Also ich glaube, so in den ersten Jahren hat es mich einfach erstmal persönlich verändert, weil die ersten Jahre, die ich hier war, sehr geprägt waren von der Wirtschaftskrise, von den Stromausfällen. Das Land war vor 3 Jahren noch ein ganz anderes. Zum Beispiel gab es einfach nachts und auch tagsüber keinen Strom und nachts war die Stadt einfach komplett dunkel. Und gerade im letzten Jahr, glaube ich, gucke ich einfach nochmal ganz anders auf den Journalismus drauf. Und da würde ich sagen, gibt es mehr so berufliche Veränderungen in der Hinsicht, dass mir einfach nochmal klarer wird, dass wir auch am Auslandsjournalismus in Deutschland viel mehr verändern müssen. Beziehungsweise ich sehe einfach sehr viel Veränderungspotenzial. Es ist einfach so, dass wir in Deutschland in den meisten Redaktionen nicht divers aufgestellt sind.
Ja.
Dass viel Auslandsberichterstattung vom Desk passiert, gerade was Nachrichten angeht. Und man kann den Leuten dann teilweise nicht wirklich einen Vorwurf machen, aber es ist einfach, es passieren oft Fehler. Und was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, dass die Auslandsberichterstattung schon auch von einem sehr gewissen europäischen Blick geprägt ist, was wir natürlich nicht verändern können, wenn wir nicht mehr diverse Stimmen reinbekommen in den Auslandsjournalismus. Und teilweise finde ich das nicht mehr zeitgemäß.
Wir reden ja auch durchaus über eine Welt, die in den letzten Jahren aus meiner Sicht heraus, aber das ist natürlich eine subjektive Realität, auch einfach viel, viel komplizierter geworden ist. Also müssen wir insgesamt uns als Branche darauf vorbereiten, dass wir mehr Stella Männers sozusagen in die Welt schicken müssen, die uns dann auch aus den Ländern heraus andere Geschichten und andere Erklärungen mitbringen können.
Ich würde noch nicht mal sagen, mehr Stella Männers. Ich würde in erster Linie sagen, wir müssen das Potenzial nutzen, das wir haben, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele JournalistInnen haben, die in ihrer Familie oder also bedingt einfach eine Know-how haben, was wir bis jetzt nicht schätzen. Es gibt ja Menschen, die in anderen Ländern aufgewachsen sind oder Elternteile aus anderen Ländern haben und deswegen einfach ein extremes Wissen über diese Länder haben. Und ich glaube, wir haben in Deutschland oft noch so ein bisschen diese Einstellung, oh, die Leute sind dann irgendwie gebiased oder die sind ja persönlich betroffen, deswegen können die nicht als JournalistInnen neutral sein. Anstatt einfach mal zu sehen, dass ja die Menschen total viel mitbringen. Einfach ein großes Verständnis für zwei Kulturen, für die deutsche Kultur und die andere Kultur.
Das wäre ja auch so ein bisschen wie wenn du jetzt, keine Ahnung, einem deutschen Journalisten sagst, ey, du kannst nicht aus Deutschland berichten. Weil du bist ja biased.
Du bist ja biased, genau. Mach mal keinen gesellschaftspolitischen Journalismus.
Verstehe ich nicht.
Ich möchte aber an der Stelle auch noch mal eine Sache betonen. In dem Moment, wo ich sie danach frage, wie kann Auslandsjournalismus in Anführungszeichen besser werden, müssen mehr Menschen wie du sich als Freie vielleicht auch in die Länder begeben, ist eher einer ihrer ersten Impulse zu sagen, nee, es geht bei gutem Auslandsjournalismus auch durchaus darum oder vielleicht sogar noch viel, viel mehr darum, was in Anführungszeichen, die Leute an den Schreibtischen machen und wer dann in den Redaktionen sitzt. Weil ja, natürlich brauchen wir diejenigen, die Samuels und die Stellas, die sich rauswagen, die das physische Risiko auch auf sich nehmen und die eben so in großen Teilen manchmal ein ganz anderes Handwerkszeug und auch mentale Bereitschaft mit an den Tag legen müssen, um an die Inhalte zu kommen. Aber genauso braucht es dann bei den Leuten in den Redaktionen, an den Schreibtischen, die Kompetenzen, die Fähigkeiten und ja, eben auch die Empathie und Diversität und all das, was damit zusammenhängt, um zu sagen, ja, wir verarbeiten das jetzt auch einfach angemessen. Wir haben die richtigen Themen auf dem Schirm. Die Leute, die für Budgets kämpfen, die für Sicherheitstrainings kämpfen, um dann auch die Leute geschult dorthin zu schicken und so weiter und so fort. Also es ist so ein ewiger Rattenschwanz, der aber, glaube ich, für Menschen, die dann wiederum vor Ort sind, viel, viel mehr bedeuten kann, als wenn wir einfach noch zwei oder drei mehr KorrespondentInnen sozusagen in die Länder schicken beziehungsweise dort zur Verfügung haben. Könntest du dir dann auch vorstellen, dass das eine Auswirkung auf den Berufswunsch Auslandsjournalismus, JournalistInnen haben könnte?
Ich glaube schon, total. Also ich kann das nur aus meiner Erfahrung berichten, weil ich ja auch an der Journalistenschule Auslandsjournalismus gelehrt habe oder lehre. Da habe ich schon das Gefühl, das Feedback zu bekommen, dass es einfach was ist, was viele, viele Leute interessiert, was viele Leute spannend finden. Ich glaube, dass das Berufsbild des Auslandskorrespondenten oder der Auslandskorrespondentin gerade einen extremen Wandel durchfährt, weil früher waren das immer diese extrem tollen Jobs, fest angestellt ins Ausland zu gehen. Es war super schwer, da dran zu kommen. Aber man hatte auch total krasse Privilegien dann. Ne? Man hat irgendwie ein festes Gehalt bekommen, ist irgendwie in eine tolle Wohnung gekommen, hat irgendwie nicht diesen Pain so durchleben müssen vielleicht, den man als Freier durchlebt. Wenn man den deutschen Standard nicht genießen kann quasi in anderen Ländern, was ja auch ein Vorteil ist. Leute, die ja nicht so ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, finden das jetzt vielleicht auch interessanter, mal als Freier ins Ausland zu gehen. Mhm. Genau, aber natürlich, ich höre auch von den Öffentlich-Rechtlichen oder so zum Beispiel, dass es schwerer geworden ist, Leute auch für feste Korrespondenten zu gewinnen.
Und diese Aussage von ihr hat mich dann doch überrascht. Also sie hätte wahrscheinlich ja durch die Zusammenarbeit mit den Redaktionen viel, viel besseren Einblick, als wir es jetzt an der Stelle haben. Aber es hat mich tatsächlich dazu angeregt, darüber nachzudenken. Teilt es sich so langsam vielleicht auf in jene, die unbedingt ins Ausland wollen, aus all den Gründen, die Samuel auch zum Beispiel vorhin nochmal genannt hat, weil man eben sagt, ich möchte halt auf Dauer Reisereportagen machen, ich möchte mit komplizierteren Aufträgen betraut werden und so weiter. Und die andere Hälfte, die halt sagt, oder der andere Teil, der dann sagt, in Gottes Namen, die Welt ist schon kompliziert genug, es geht sowieso alles unter, wenn man mal zwei Sekunden nicht hinguckt. Pandemie, Klimakrise, Rechtsruck in Deutschland, militärischer Konflikt irgendwie gefühlt in der Reichweite, dass dann auch einfach JournalistInnen, junge Leute auch einfach sagen, nee, ganz ehrlich, reicht mir dann jetzt auch? Ich will zumindest irgendwie mein Safe Space hier zu Hause haben. Kannst du damit so ein bisschen relaten?
Ich glaube, der Grund ist tatsächlich ein anderer. Also, wenn du ganz jung bist und Berufseinsteigerin bist, ne, oder irgendwie so unter, sagen wir mal so unter 30 bist, dann hast du Bock, das zu machen. Du darfst aber nicht, weil du zu wenig Erfahrung hast.
Ja, ja.
Ab 30, was passiert? Man heiratet vielleicht, man kriegt ein Kind, ne, man baut sich vielleicht ein Haus, so, also genau diese Dinge, die Stella ja vorhin auch erwähnt hat. Es gibt dann einfach plötzlich andere Menschen, die da auch ein Wörtchen mitzureden haben in deinem Privatleben. Ob du jetzt ins Ausland gehst für lange oder halt nicht. Und das bedeutet halt auch immer für vielleicht eine potenziell zweite Person, ihr eigenes Leben irgendwie aufzugeben, ihren Job aufzugeben, ne, diesen Wechsel halt auch einfach mitzumachen. Und ich glaube, das wird einfach mit steigendem Alter schwieriger. Das hat Samuel mir auch gesagt. Er hat gesagt, wer sind denn die Leute, die Zeit haben und vielleicht auch noch nicht so, also und auch noch ein bisschen so risikoaffiner sind, weil sie eben nur sich selber gegenüber eine Verpflichtung haben, aber nicht noch anderen Leuten. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt diese Nummer da mache, in so einer Krisenregion, ich muss das mit meiner Freundin absprechen, ne?
Und das hättest du vielleicht nicht so Bock drauf. Vor 5 Jahren noch nicht gemacht.
Genau, so da hätte ich halt gesagt, ja, ja, nee, es ist mein Leben. Aber nee, mein Leben ist nicht mehr nur mein Leben. Da hängen andere Leute mit drin, die dürfen da mitreden. Und ich glaube, das macht es einfach komplizierter, umso älter du wirst. Gleichzeitig haben junge Leute halt seltener die Chance, weil sie noch nicht die Erfahrung haben, ne? Also, und vielleicht halt auch einfach noch zu dumm sind. Also, verstehst du, was ich meine?
Dann wäre meine Anschlussfrage, und auf der können wir ja vielleicht noch ein bisschen auch nach der Folge dran rumknabbern. Sind wir gerade, sage ich mal, im Alter an diesem Sweet Spot, wo man das schon oder noch machen kann, Ende 20, weißt du, noch nicht all die Verantwortung, die man mit einer eigenen Familie, Hund, Katze, Maus, Kindern, was auch immer hat, sind wir gerade an diesem Punkt, wo man sich das eigentlich in Anführungszeichen mal wagen könnte. Würde mich mal interessieren am Ende, was du dazu sagst. Also ich meine, es ist ja das eine, ob ich in ein, ich sage jetzt mal, ob ich nach Frankreich gehe vielleicht und von dort aus Auslandsjournalismus mache und dort als Korrespondentin arbeite oder eben, ob ich in ein Krisenland gehe, so wie du auch.
Also erstmal kann ich eine Anziehung auf ein anderes Land komplett verstehen, weil ich bin nicht anders und ich wäre nicht hier, wenn mir das nicht total viel Spaß machen würde. Etwas, was ich auch in meinen Kursen zum Thema Auslandsjournalismus immer wieder vermittle, ist, ihr müsst einfach rausfinden, was zu euch passt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch außerhalb des Auslandsjournalismus, generell in unserer Branche. Wir müssen den Job innerhalb unserer Branche finden, der zu uns passt. Und jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Es gibt Menschen, die wollen gefestigtere Strukturen haben. Die halten stressige Momente nicht so aus. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Das ist ja auch einfach nicht wertend. Das ist einfach ein Fakt. Und das ist vollkommen okay, so wie es ist. Und ich glaube, man sollte auch nicht den Auslandsjournalismus immer nur mit Krisenländern irgendwie in einen Topf werfen. Also ich habe auch eine Journalistin, eine Studentin gehabt, die gefragt hat, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, es klingt immer so heldenhaft, aber ich glaube, ich passe da gar nicht rein. Dann mach's doch nicht. Also, ja. Und ich würde auch nie sagen, irgendwie in den Libanon zu gehen, ist irgendwie besser und toller und heldenhafter, als nach Frankreich zu gehen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Man muss einfach das finden, was zu einem als Person passt. Denn nur dann kann man auch gut sein in der Arbeit, die man macht.
Wird das denn auch ausreichend ernst genommen, deinem Eindruck nach? Also wenn du jetzt mit Redaktionen zusammenarbeitest, ist dort überall dann auch schon angekommen, ich bin eben nicht die Korrespondentin in Frankreich, sondern ich bin die Korrespondentin im Libanon.
Ich würde sagen, das hängt sehr von der Redaktion ab. Also in erster Linie ist es schon so, dass ich für meine Sicherheit natürlich absolut selbstverantwortlich und zuständig bin. Seit dem Gaza-Krieg ist es zum Beispiel so, dass ich auch das Angebot bekomme, dass die Redaktionen mich versichern. Also dass ich eine spezielle Kriegsversicherung abgeschlossen bekomme und dass die Redaktion sich darum kümmert und die bezahlt. Das sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Und ja, ich glaube, leider sind wir noch an so einem Punkt, dass ich mich immer freue, wenn ich merke, beim Gegenüber ist es angekommen und da gibt es auch ein Angebot und man muss nicht so krass drum betteln. Aber es ist schon noch so, das ist jetzt nicht mir passiert, aber eine Kollegin hier vor Ort, die hat eine Anfrage bekommen von einem sehr bekannten Fernsehsender, ob sie eine Live-Schalte machen könnte. Und es wäre doch bitte gut, wenn sie ganz nah an die Grenze ranfährt, damit man im Hintergrund auch so ein bisschen Schießerei oder Rauchwolken sieht. Okay. Aber sie hätte halt für diese Live-Schalte 50 Euro bekommen. Und solche Angebote gibt es halt auch manchmal noch, wow, wo man sich einfach nur so denkt, bitte was? Also auf gar keinen Fall riskiert man sein Leben für 50 Euro.
Das Honorar finde ich sowieso schon, das ist das eine Thema. Und was für das Honorar verlangt wird, ist dann auf jeden Fall nochmal ein komplett anderes. Okay, wow. Was würdest du denn sagen, was ist der größte Unterschied vielleicht auch zwischen dir, die heute Korrespondentin ist, die heute Reporterin ist im Libanon, und jemanden, der den Job vor 20, 30 Jahren gemacht hat? Sind das immer noch so die, ich sage jetzt mal, die Reporter und Reporterinnen, die den ganzen Tag mit schusssicheren Westen rumlaufen, die alles selbst machen? Sie sind Kameraperson, Stringer und Muttersprachler, vielleicht alles in einem. Und sind, ich sage jetzt mal, dieses klassische Bild, diesen Stereotyp, den man im Kopf hat von diesen Haudegen. Weißt du, was ich meine?
Also, in erster Linie hätte ich jetzt erstmal gesagt, der größte Unterschied ist die Technik, im Vergleich zu vor 20 Jahren oder sowas. Ich glaube, vor 20 Jahren wäre das, was ich hier mache, überhaupt nicht möglich gewesen. Also schau mal, wir sprechen jetzt, ich sitze in meinem Kleiderschrank im Libanon, du sitzt in Deutschland. Ich nehme das alles selber auf mit meiner Technik, die natürlich einen Preis hat, aber die jetzt schon auch affordable ist. Und das macht mich natürlich viel vielseitiger einsetzbar. Wenn ich Live-Schalten fürs Fernsehen mache, kann ich die mit meinem Handy machen, von meinem Dach aus. Ja. Mit einem Ringlicht und einem Mikrofon. Und für wenige 100 Euro hat man ein Set zusammen, mit dem man theoretisch in die Tagesschau schalten kann. Worauf du so ein bisschen angespielt hast, auf dieses veraltete Stereotyp irgendwie des männlichen, weißen Draufgänger-Journalisten.
Ja, ganz genau.
Im Krisenjournalismus. Ja, diese Charaktere gibt es immer noch, die kenne ich auch. Okay. Ich treffe sie weiterhin. Aber auch da, glaube ich, passiert schon was, weil ich auch viele KollegInnen habe, die sagen, sie wollen eine neue Generation von AuslandsjournalistInnen oder AuslandsjournalistInnen in Krisenländern sein. Und da, ja, mit denen habe ich auch einen ganz tollen Austausch darüber, was unsere Rolle hier vor Ort ist, wie wir reagieren wollen. Und ich glaube, das ist dann vielleicht doch eher eine persönliche Frage als eine Zeitenfrage oder eine Generationenfrage.
Jetzt bist du trotzdem in deiner Rolle als sozusagen Referentin oder Dozentin für Auslandsjournalismus, aber ja genau auch an dieser Stellschraube, um eben an diese besagte neue Generation vielleicht mit auszubilden und auch für gewisse Themen zu sensibilisieren. Was ist so für dich einer der Hauptpunkte, den du der Branche, aber auch eben diesen jungen Leuten da mitgeben möchtest?
Also ich persönlich finde, dass wir viel mehr über das reden sollten, was in der Branche als Fallschirmjournalismus bezeichnet wird. Mhm. Also ja, das Vorgehen, sobald irgendwo ein Krieg ausbricht, eine Krise, irgendwas knallt, dorthin zu fliegen und von vor Ort zu berichten. Ich weiß, dass es auch viele, gerade junge KollegInnen gibt, die das dann als Chance sehen, irgendwie sich schnell einen Namen zu machen. Ich finde das auf mehreren Ebenen problematisch. Erstens finde ich, sollte man wirklich nicht unterschätzen, wie viel Arbeit Sicherheit ist. Und wenn ich höre, dass Menschen, die noch nie ein HIFA-Training gemacht haben, die noch nie sich in Krisen- oder Kriegssituationen befunden haben, zum Beispiel beim Ukraine-Krieg einfach auf eigenständig losgezogen sind und geglaubt haben, sie können jetzt als Kriegsreporter berichten, dann wird mir schlecht, weil ich mir einfach denke, also es ist im Endeffekt auch nur ein Job, den wir machen. Und man sollte mit Anfang 20 nicht sein Leben riskieren, nur um irgendwie so einem heroischen Stereotyp zu entsprechen. Ja. Und dieses heroische Stereotyp ist, also dieses heroische Bild ist sowieso extrem problematisch und da sollten wir drüber reden. Also es macht mich nicht zu einem guten Journalisten oder einer guten Journalistin, nur weil ich mich in eine gefährliche Situation begebe. Auf gar keinen Fall.
Ja, können wir die Folge hier eigentlich beenden, ne? Sie hat es ja nochmal auf den Punkt gebracht. Das ist mir auch die wichtigste Message. Alles klar, bis dann, war schön, tschüss. Nein, also, das heißt aber auch nicht, dass man als junge Person gar nicht in Krisen, Kriegsregionen fahren darf oder sollte. So. Sondern es gibt ja durchaus vielleicht oft Gründe, warum man selber jetzt da die richtige Person dafür ist, ne? Oder dass das unbedingt machen sollte und auch kann. Ich glaube aber auch, und das ist schon auch das, was sie ja auch gesagt hat, man muss irgendwie so gewisse Dinge einfach beherrschen und verstehen. Damit meine ich jetzt noch gar nicht, wie bewegt man sich in einem Schlachtfeld, weil ich glaube, das ist wieder, also von solchen Dingen rede ich hier gar nicht. Wie verwende ich eine Israeli Bandage? Wie verwende ich ein Tourniquet? Was ist das eigentlich? Ja. Was habe ich selber dabei, um mich selber irgendwie auch zu verarzten, wenn das nächste Krankenhaus sehr weit entfernt ist, wenn ich keine Möglichkeit dahin. Es geht ja gar nicht darum, dass du von einer Kugel getroffen wirst. Es reicht doch, wenn du einen fucking Nagel trittst, Mann. geht's ja los. Also mit solchen Dingen oder ich in einem Land bin, wo die medizinische Versorgung einfach schwierig ist.
Ich glaube, man muss auch da einfach mal unterscheiden. Es sagt ja auch niemand, dass junge Leute das nicht machen dürfen sollen. So, Stella ist ja auch selbst Ende 20. Sie ist eine erwachsene Person. Sie kann das alles für sich selbst einschätzen. Sie kann die Vorteile, Risiken abwägen. Auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo sie schon seit 3 Jahren im Libanon ist und das alles auch einschätzen kann und auch sich in einem Land befindet, was jetzt eine wichtige Zwischenrolle oder eine der zentralen Rollen auch einfach im Gaza-Krieg momentan einnimmt, die ja sich auch mit dieser gesamten Thematik jetzt auf einem ganz anderen Level auseinandersetzen muss. Ihr steht es ja frei zu gehen. Es steht ihr frei, ihre eigene Sicherheitslage zu jedem Zeitpunkt zu analysieren und dann da auf dieser Basis eine Entscheidung zu treffen, zugunsten der Zeit im Libanon, aber auch eben dagegen, also für eine Rückkehr dann einfach nach Deutschland. Und man darf auch nicht, das fände ich maximal bevormundend, jungen Menschen absprechen, zu sagen, du kannst dir das nicht aneignen. Samuel, wenn du mit dem Esel durch Afghanistan gehst, dann wirst du auf jeden Fall runterfallen, dir alles brechen und nie wieder nach Hause zurückkommen. Das hätte niemand jemals sagen dürfen. Aber ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, niemand, der jung ist und Karriere machen möchte, sollte sich gedrängt fühlen, sich drängen lassen oder Teil einer Redaktion sein, in der man dazu gedrängt wird, sich in unsichere Situationen zu begeben. Das ist doch der zentrale Punkt.
Ja, ich meine, das kann man ja auch genauso beziehen auf die Leute, die Social-Media-Redaktion machen und sich die ganze Zeit mit übelst schlimmen Hetzkommentaren befassen müssen, was auch psychisch auf jeden Fall stark belastend sein kann. Und hinzu kommt auch wirklich dieses Ding von, man muss selber für sich sich einfach die Frage stellen, warum will ich das jetzt machen? Und wenn die Antwort ist, weil dort eine Geschichte ist, die ich für unglaublich erzählenswert und wichtig halte, dann mach das. Dann informier dich, dann versuch vielleicht an ein Krisentraining zu kommen, dann rüste dich aus, guck YouTube-Videos. Also weißt du, es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich auf irgendwie auch solche Dinge vorzubereiten, gerade was IFAK, persönliche Schutzausrüstung und sowas bedeutet. So, das kann man alles tun oder wo Anlaufstellen sind, wo ich mich beraten lassen kann. Und wenn es aber einfach nur ist, weil du dir denkst, okay, ich möchte jetzt einsteigen und ich möchte jetzt Karriere machen und ich möchte mich jetzt pushen und dann da bekomme ich auf jeden Fall einen Preis für, dann überleg dir vielleicht nochmal, ob
dass die richtige Branche für dich ist.
Wollen eine Karriere machen.
Was ich schon auch durch das Gespräch mit Stella gemerkt habe, so diese Zeiten, dass ich gehe da jetzt mal hin und mache eine prestigeträchtige Reportage oder ich bin jetzt mal für 4-5 Tage bin ich irgendwie inmitten der Krise, diese Zeiten sind einfach vorbei. So viele meiner freundschaftlichen KollegInnen sozusagen sind auch Reporterinnen und Reporter, wo es auch durchaus mal Anfragen gibt. Und es gab es auch bei mir schon, diese Anfragen, hey, kannst du da mal 4-5 Tage jetzt hinfahren? Weil ja, junge Leute sind häufiger flexibler und ungebundener und so weiter. Das mag auch mal sein, so ein kurzer Kriseneinsatz. Aber was doch ganz, ganz zentral ist, die Zeit, in der du dich damit schmücken kannst, an irgendeinem gefährlichen Ort zu sein und gegebenenfalls gar kein weltpolitisches Verständnis mitzubringen, die Kultur der Menschen dort nicht kennenlernen zu wollen, nicht mit Fixern, nicht mit erfahreneren KollegInnen zusammenarbeiten zu wollen. Diese Zeit, das nur für Glanz und Glorie zu machen, die sind einfach vorbei. Das ist wirklich, das ist bei Stella so gut rausgekommen, wie viel, ich will gar nicht sagen Liebe für das Land, aber wie viel Verständnis auch einfach für das Land und wie viel Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit einem Land einfach da ist. Und das musst du, und das macht ja auch Samuel in seinen längeren Recherchen, das musst du mindestens für die Zeit dieser Produktion, der Berichterstattung und so weiter mitbringen. Das ist jetzt natürlich alles ein Komplex, der von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, dass wir mal wieder hier an der Stelle keine fertige Lösung präsentieren können. Aber ich glaube, was uns auch nochmal ganz wichtig ist zu betonen, wir wollen hier niemanden ausreden, KrisenreporterIn zu werden, AuslandsjournalistIn oder sonst irgendwas oder eine geile, spannende Reportage zu machen in einem Land, wo man als allererstes in Anführungszeichen die Idee hat, jetzt dorthin zu reisen und dort eine exklusive Geschichte irgendwie aufzudecken. Und selbst wenn ihr sagt, ihr reist jetzt in ein Land, das oder in ein Krisengebiet, in eine Region, über die schon 300-fach berichtet wurde, dann kann euer Bericht immer noch relevant sein. Das Wichtige ist einfach, niemand darf sich dazu gezwungen fühlen. Es ist nicht der einzige Weg, um eine Karriere zu machen, auch nicht in diesem Bereich. Und in allen Fällen ist dieser Bericht es nicht wert, dass man das Leben dafür verliert. Weil das passiert, dass das auch deutschen und europäischen JournalistInnen passiert. Wie gesagt, dafür gibt es eine traurige Liste an Beispielen, die man unter anderem bei Reporter ohne Grenzen findet. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Das ist kein Spiel, es ist Ernsthaftigkeit. Und bei allem Ehrgeiz macht es, but be safe. So.
Ja, und psychische Gesundheit ist auch eine Gesundheit.
Zählt auch, ne? Der absolute digitale und psychische Gesundheit zählt da absolut auch mit dazu.
So, ey, ich habe das ist eigentlich jetzt ziemlich geil. Ich habe was mitgebracht für meinen Schautipp der Woche, der quasi genau, also wirklich, ich würde sagen, das ist, wenn du nach so Gegenteilpaaren suchen würdest, ist das genau das Gegenteil von Kriegsjournalismus, ist das, was ich mitgebracht habe. Okay. Das ist wirklich, und zwar kennst du Der Letzte seines Standes?
Nein,
kennst du das?
Das kenne ich nicht.
Das ist eine Doku-Reihe, eine alte Doku-Reihe vom Bayerischen Rundfunk. Und die kann man, da kann man sich richtig viele Folgen heute noch auf YouTube reinziehen. Ich mache das total gerne. Und zwar, es geht immer darum, dass quasi der Bayerische Rundfunk, jemals war so 70er, 80er Jahre, glaube ich so, vielleicht sogar noch Folgen irgendwie im 21. Jahrhundert, kann schon sein, dass es da auch noch ein paar gab, aber die haben quasi immer Leute begleitet, die Letzten sind, die diesen Beruf noch machen. Also zum Beispiel die letzten beiden Holzrücker irgendwo in den Alpen. So, da sind dann zwei alte Dudes, die zusammen in einer Hütte in den Bergen leben, die seit 150 Jahren keinen Menschen mehr gesehen haben, die dann aus so einer Schublade sich abends so Hirse rausholen, mit Wasser das heiß machen, das jeden Abend essen, weil sie auch sonst nichts haben, so wie früher halt, und da dann da Baumstämme irgendwie von den Alpen runterprügeln, damit man die dann halt da verwenden kann und so. Und das aber halt alles per Hand. Oder der Glockenbauer von Höhe, der Kupferstecher von Würzburg. Es gibt so viele sau interessante Folgen und die sind immer mit so einer Ruhe gemacht. Ganz so versteht man die Leute auch nicht, weil die in so einem übelst alten bayerischen Dialekt reden.
Ich hoffe, es gibt Untertitel.
Ja, gibt's. Und das ist wirklich, es ist so geil, dazu zu gucken, weil das einfach so, ja, das fährt mich immer so runter und es ist auch einfach unglaublich interessant zu sehen, was es da einfach noch für Leute gibt oder wahrscheinlich mittlerweile gab, die irgendwie noch so Jobs von früher gemacht haben, wo es halt nur noch keinen Bedarf mehr gab, ne, wo es vielleicht noch da, keine Ahnung, noch eine Person hat halt da die Glocken gebaut in ganz Deutschland oder restauriert für irgendwelche Kirchturmuhren, sonst gibt es da halt keinen mehr. Kann ich sehr empfehlen, ist interessant und fährt runter. Best of both worlds. Und es ist das Gegenteil von Kriegsberichterstattung, oder? Berichterstattung über so alte Leute in Deutschland, die immer noch so Handwerksjobs machen.
Also zumindest was das Sicherheitsrisiko in diesem
Moment, ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall auch. Das auf jeden Fall. Aber so eine Glocke, du, die kann auch mal vom Kirchturm stürzen, sag ich mal. Ja. So, was ist denn dein Techniktipp? Alter, eine Stunde 40 steht hier schon auf der Uhr. Komm mal an, Katrin, was ist dein Techniktipp?
Ich zögere gerade, meinen Mund zu öffnen, Luca, weil es ist ein beschämender Moment.
Du hast nichts.
Ich habe
das ist okay.
Gerade nichts Neues. Das Einzige, Das ist kein Techniktipp. Das Einzige, was sich technisch bei mir im letzten Monat geändert hat, ist, dass ich jetzt eine Bahn-Goldkundin bin und deswegen keine Sitzplatzreservierung bei der Bahn vornehmen muss.
Was ist das? Das ist ja kein Tipp.
Na doch, es ist ein Tipp, weil ich spare mir jetzt die 4,90 Euro, weil ich bin jetzt diese Arschlochperson, die Leute von diesen für Gold- und Platin-BahnkundInnen reservierten Sitze runterschmeißen kann, theoretisch. Ich glaube, ich werde niemals von dieser Macht Gebrauch machen, weil ich es einfach maximal unangenehm finde.
Dann würdest du aber auch so am Leben vorbei. Also weißt komplett, du, was ich meine?
Aber
ich würde doch nie aufstehen. Ich würde doch immer sagen, ja, verpiss dich. Ich bin das auch, aber ich zeig dir noch nicht die Karte. Vollidiot, hau ab.
Triff Luca und mich im Waggon 21, wie wir uns um den Sitzplatz streiten. Ja. Nein, aber es ist wirklich, ich habe bei mir gerade hat sich alles technisch so ein bisschen eingespielt. Ich verspreche hoch und heilig, nächstes Mal habe ich wieder meine Hausaufgaben gemacht und habe wieder eine neue App für euch ausgetestet oder irgendeine neue Taktik, wie ich Ordnung in mein digitales Leben bringe. Aber gerade lebe ich sozusagen einfach erstmal in einem irgendwie in so einem Technik-Limbo, wo gerade mal kurz für alles eine Lösung vorhanden zu sein scheint. Und um ehrlich zu sein, ich möchte da auch transparent sein. Ne? Ich will das transparent an der Stelle machen und will mir dann auch nichts ausdenken. Aber Bahnbonus Goldkundin ist das Beste, das ich dir und euch diesen Monat geben kann.
Das war ein toller Tipp von Luca Schmidt-Walz und ein Weird Flex von Ann-Kathrin.
Ja, ist okay. Ich nehme die Hassnachrichten entgegen unter druckausgleich@journalist.de, aber auch auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl. Ich bin vollkommen vorbereitet dafür. Ich habe mir das gut überlegt, ob ich das sagen kann oder nicht. Entschuldige mich in aller Form, auch im Namen der Redaktion und des Chefs und meines Podcast-Partners Luca Schmidt-Walz. Ich gelobe Besserung und wir beide, Luca, haben, glaube ich, jetzt erstmal ein paar Interviewinhalte zu verdauen und sprechen uns hier dann noch die Tage nochmal.
Ja.
Bitte dann aber nur mit fertigen Risk Assessment, mit einer Sicherheitsanalyse und mit Bescheinigung, Zertifizierung über deine Sicherheitstrainings, bevor du zur nächsten Recherche aufbrechen darfst.
Und der Servicehinweis zum Schluss: aufgenommen wurde 1 Stunde 40. Ihr habt gehört, 59 Minuten und 45 Sekunden. Das wird jetzt eine Challenge für mich, aber das wird bestimmt nicht klappen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Wir hoffen, es war spannend. Und Ann-Kathrin, ich wünsche dir einen wunderschönen Mittwochnachmittag.
Ich dir auch.
Tschüssi.
Ciao.
Hallo, Ann-Kathrin. Ich habe gerade noch, ist mir noch was eingefallen, weil ich eben, also wir haben jetzt 2 Tage nach Aufnahme und ich habe gerade noch mal eine Nachricht bekommen von auch einem Journalisten, der schon häufig im Ausland war, da viele Dinge erlebt hat und der meinte zu mir auch noch mal, es muss auch einfach klar sein, dass die Verantwortung da auch einfach bei den Sendern und Auftraggebern liegt. Und ich glaube, das haben wir in der Folge gar nicht so ausführlich besprochen, aber natürlich, diese Dinge, diese Reisen von Journalistinnen, auch von jungen Journalistinnen in Krisen und Kriegsgebiete, das hängt einfach auch von der krassen Verantwortung der Sender und Produktionsfirmen ab, ob diese jungen Leute das schlussendlich machen können, weil die natürlich diese jungen Leute ausbilden müssen dafür, denen die richtigen Dinge mit an die Hand geben müssen, denen Sicherheitstrainings bezahlen müssen und so weiter und so weiter und so weiter. Und da ist jetzt die Frage, passiert das ausreichend? Da bin ich mir nicht so sicher, weil, also ja, ich glaube, sowas müsste einfach gewährleistet werden und ich glaube, da sind bei den ganzen Sparkursen und so weiter der Sender und natürlich auch der Produktionsfirma haben auch drüber geredet. Viele sehen sich da wahrscheinlich nicht so in der Pflicht oder freuen sich auch, wenn sie sowas umgehen können und dann da Leute einfach hinschicken können und so nach dem Motto, ja, wird schon gut gehen. Das kam ja noch. Falls sich jemand angesprochen fühlt davon, shame on you.
Ja, Luca, keine Druckausgleichfolge ohne ein gutes Ja, aber die Redaktion am Ende. Nein, du hast natürlich absolut recht. Am Ende sind es Häuser, Medien, große, große Häuser, Verlage, Sender, wie auch immer, auf jeden Fall Redaktionen, die natürlich dann auch junge Leute entweder ausbilden oder in den ersten Jahren so an der Hand haben.
Aber ich würde sogar noch weitergehen. Es geht auch um Volontariate, es geht auch um Journalismusschulen und so weiter. Ich habe tatsächlich auch mit Stella über genau diesen Aspekt gesprochen. Sie hat auch gemeint, dass die Awareness dafür steigt auf jeden Fall. Und wenn dann natürlich jemand das als freie Person macht, dann muss man da noch mal viel, viel genauer hinschauen, was davon denn jetzt eigentlich noch die Verantwortung der Redaktion ist oder nicht. Aber auch wir können natürlich etwas dazu beitragen, indem wir diese Dinge einfordern, indem wir Nein sagen, wenn uns etwas zu unsicher erscheint und wenn wir uns zu wenig darauf vorbereitet einfach fühlen. Ja, weil nur so können wir zu einem guten und nachhaltigen Krisenjournalismus und zu guten und sicheren ReporterInnen einsetzen, dann am Ende des Tages kommen. Egal, ob die dann im Gaza-Krieg sind, ob die im Libanon sind, im Auftrag für ein Medienhaus in Deutschland oder eben auf deiner Corona-Demo in Sachsen.